Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Hier muss es jetzt mal anders werden.
Sieh es an.
Das ist nichts für mich.
Unsinn. Wir müssen aussehen wie die. Das Lachen will ich in Farbe sehen. Da kann dir keiner widerstehen. Na, wer sagt's denn?
Die Farbe Lila ist wieder da, diesmal als großes Musical und seit Donnerstag in den Kinos zu sehen. Schon die zweite Verfilmung des berühmten Romans von Alice Walker. Natürlich wollen wir über diesen Film reden und über viele andere sehr sehenswerte Werke in dieser Woche. Zum Beispiel All of Us Strangers und Geliebte Köchin. Das sind alles Filme, die haben das Zeug dazu, Klassiker zu werden. Also Klassiker des Filmmusicals, All of Us Strangers, Klassiker des queeren Kinos und Geliebte Köchin, Klassiker des Koch- und Esskinos. Werden wir bereden und wir freuen uns sehr auf den Besuch von Sina Martens. Sie müsste schon unterwegs sein, kommt dann in der zweiten Stunde hier zu uns ins Studio und wir werden reden können. Zum einen über die Berlinale, denn da wird sie vertreten sein in einem deutschen Wettbewerbsbeitrag. Aber man sieht sie jetzt auch in einem wirklich atemberaubenden Thriller auf Amazon Prime. Da spielt sie eine Frau, die ganze Zeit im Wesentlichen eingesperrt ist, hinten im Kofferraum. Und wie man das spielt, wie man das durchhält, all das wird sie uns hier verraten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio.
I feel sorry for you. Tell you the truth. You remind me of my mama under your husband's thumb. No, you under your husband's foot. What he say go? Why you so scared? I never know.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin mit einem kurzen Ausschnitt aus einem Lied, das wirklich unter die Haut geht. Hell No, gesungen von der für einen Oscar nominierten Schauspielerin Danielle Brooks. Ein Ausschnitt aus der Neuauflage von Die Farbe Lila, seit Donnerstag im Kino zu sehen. Anna Wollner, die hier bei mir ist, herzlich willkommen.
Hallo, hallo, lieber Knut.
Hat sich den Film auch angesehen und auch mit dem Regisseur gesprochen und kann mir jetzt endlich mal sagen, wie er richtig ausgesprochen wird. Er stammt ja aus Ghana, ne?
Ja,
eigentlich
ist ghanaischer Rapper und ich hoffe, er heißt Blitz Basavule, denn so werde ich ihn nennen.
Er hat sich aber offensichtlich dann auch nicht drüber aufgeregt, also hat dir nicht widersprochen oder hast du es vermieden?
Ich hab's vermieden.
Anna, es gibt ja den berühmten Roman von Alice Walker, es gibt den Film von 1986, für 11 Oscars war er nominiert, von Steven Spielberg, haben viele sicherlich auch gut in Erinnerung, mit Oprah Winfrey und mit Whoopi Goldberg, die übrigens in dem neuen Film ja kurz mal auftaucht als Hebamme, hat mich sehr gerührt, sie da nochmal zu sehen. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist das jetzt für ein Film? Also ist es eine Art Remake des alten Films oder ist es etwas, was man bezeichnen könnte als einen neuen Film zum Buch, das vielleicht auch nochmal neu gelesen wurde. Beschreib es uns bitte.
Es wird noch komplizierter, denn es gibt noch eine Broadway-Version, die auf Film und Buch basiert. Und von der ist Die Farbe Lila in der 2024er-Version quasi die Verfilmung. Aber Blitz Basavule, der hat immer gesagt, er will keinen Abklatsch machen, vor allem nicht von Spielberg. Der will einfach seine eigene Version.
Dann lass uns mal kurz sprechen über die Geschichte, die der eine oder andere natürlich noch in Erinnerung hat. Das Buch viel gelesen, nach wie vor übrigens. Die Autorin ist gerade 80 Jahre alt geworden, also der Film ist auch eine Art Geschenk für sie. Worum geht es? Was ist die Geschichte?
Ja, mein eigener Buchclub liest es lustigerweise gerade im März. Ich pausiere allerdings wegen der Berlinale, aber egal. Also der Film spielt wie Musical, Film und Roman in den Südstaaten Anfang der 20er Jahre, der 1920er Jahre. Die Sklaverei ist gerade vorbei, aber natürlich gibt es noch diese Klassen- und Rassenunterschiede, die sind fest verankert in der Gesellschaft und das bekommen die Schwarzen jeden Tag zu spüren und die Afroamerikanerin Celie, die hilft im Laden ihres Vaters aus, von dem sie auch regelmäßig vergewaltigt wird, schon 2 Kinder zur Adoption freigeben musste gegen ihren Willen und dann hält ein älterer Mann, den sie nur Mister nennen darf, um die Hand von Celies Schwester an. Der Vater gibt ihm aber nur die weniger attraktive Celie und trennt die beiden Schwestern.
Den Kopf immer schön hochhalten. So wie es Mama uns gesagt hat. Ich komm dich besuchen, wenn ich kann. Selbst wenn wir uns trennen müssen. Du und ich. Wir sind auf immer ein Herz.
Ja, Celie ist gefangen in einer Ehe mit einem Mann, den sie nicht liebt und der sie nicht liebt, der jemanden für Haushof und die Kinder brauchte, also eine billige Arbeitskraft. Und es ist ein Film voller Frauen. Es gibt Celie, es gibt ihre Schwester, es gibt die Schwiegertochter Sophie, die Blues-Sängerin Chuck Avery, die die eigentliche große Liebe von Mister ist. Und es ist weniger so eine Leidensgeschichte wie bei Spielberg und wirklich, finde ich, mehr so eine richtige Emanzipationsgeschichte.
Das ist es ohne Frage. Es ist aber auch ein Filmmusical. Es ist eine Übertragung eben dieses Broadway-Musicals mit den Songs. Ich finde ja Filmmusical reizvoll, aber auch immer ein bisschen heikel. Es ist immer merkwürdig, wenn Leute plötzlich anfangen, auf der Straße zu tanzen, zu singen. Hier sind zum Beispiel diese Kettensträflinge, wo ich so etwas zurückgezuckt bin, dachte, also irgendwie so ganz sicher bin ich mir da nicht, ob das richtig gut ist, wenn so Leute dann plötzlich tanzen und singen. Aber grundsätzlich geht der Film ja, wie ich finde, sehr mitreisend musikalisch um mit diesen Songs.
Es ist tatsächlich auch eine Gratwanderung, aus gutem Grund. Aber hier gibt es immer wieder auch so Fantasiesequenzen. Ja. Da ist der Film dann ganz im magischen Realismus angekommen mit so knalligen, bunten Farben. Da werden Cillys Gedanken und Emotionen bebildert und besungen. Das ist schon ziemlich organisch. Also da fliegt die Kamera auch den Frauen förmlich hinterher. Und natürlich, ich habe es eben schon gesagt, ne, Regisseur Blitz Basavulu, der hat einen Musikhintergrund. Der ist eigentlich Rapper. Er ist Filmemacher. Er hat Beyoncés Musikfilm Black is King gemacht und der hat ein Gespür für die Musik und webt das dann aber auch noch, wie ich finde, sehr gut in die schwarze Lebensrealität ein.
It was very, very helpful. The fact that I'm
es hat natürlich sehr geholfen, dass ich mich mit akustischem Storytelling auskenne. Dadurch haben wir einen Rhythmus hinbekommen, den andere Musical-Verfilmungen oft nicht haben. Da kommt die Musik oft aus heiterem Himmel. Genau das haben wir versucht zu vermeiden. Als Musiker weiß ich, dass wir mit Hufeklappern anfangen können. Das wird zum Banjo und das zum Klang des Kuchenbackens der Frauen. Und auf einmal ist es ein großer Score. Oder die Männer zimmern ein Haus mit ihren Hämmern. Und ehe man sich versieht, ist es ein Song. Ich wollte immer eine Quelle für die Musik. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, eben weil ich die Bühnenerfahrung habe.
Many years of being on stage.
Gerade durch die Musik hat der Film trotz all dem Leid und der Härte für mich wirklich sowas Empowerndes.
Rechtfertigt all das, was du gerade gesagt hast, also ist auch ein sehr langer Film, rechtfertigt das jetzt eine Neuverfilmung dieser Geschichte von Alice Walker?
Ja, weil sie, wie ich finde, andere Akzente setzt als Spielberg und weil die Geschichte hier jetzt von einem schwarzen Regisseur erzählt wird, noch besser wäre es natürlich gewesen, es wäre eine schwarze Regisseurin gewesen und aber auch, weil sie, wie Basavulu meint, auch heute noch immer aktuell ist.
Well, I think that it's incredibly critical that we realize how far we have not come.
Es ist doch schon sehr kritisch, dass wir jetzt merken, wie weit wir eben nicht gekommen sind. Gewalt gegen Frauen, die Unterdrückung von Frauen per se, Diskriminierung durch Rassen, sexuelle Orientierung. Das sind alles Themen, die heute mehr denn je Relevanz haben. Viele junge Leute denken, dass sie die Einzigen sind, die das erfahren. Aber nein, die Probleme sind genauso alt wie die Zeit selbst und leider fest im System verankert. Probleme, die von Generation zu Generation vererbt werden. Gerade für junge Leute ist es gut, dass sie sehen, wie tief all das in der Geschichte verwurzelt ist. So kann man die Probleme vielleicht angehen, das Geschwür finden und nicht nur die Symptome behandeln.
Es ist wirklich ein sehr sehenswertes, buntes, musikalisches Plädoyer für mehr Menschlichkeit.
Sagt Anna Wollner über die Farbe Lila seit Donnerstag bei uns auch im Kino zu sehen. Liebe Anna, und ich gebe dir vollkommen recht, ich fand auch vor allem durch die fantastischen Schauspielerinnen, also die reisen einen ja so mit und haben auch so eine eigene Kraft und vielleicht sogar eine größere Selbstverständlichkeit im Selbstbewusstsein als im alten Film. Und wir wollen auch nicht vergessen, die lesbische Liebesgeschichte, die für Celia so stark ist und so wichtig ist und ihr so hilft, die wird bei Spielberg nur ganz zart angedeutet. Hier ist sie Teil der Erzählung. Und auch das ist natürlich ein sehr zeitgemäßes Element.
Das stimmt. Wobei ich da auch sagen würde, im Buch ist es ja noch mehr. Es war mir nicht ausgeprägt genug. Es hätte wirklich einfach noch mehr sein können, aber dann wäre der Film vermutlich noch länger gewesen.
Immer noch nicht, aber das kann vielleicht in der dritten Fassung dann passieren, Anna. Wir hoffen dann drauf. Ich danke dir ganz herzlich. Wir sprachen über die Farbe Lila und hören jetzt das Lied, das wir vorhin schon mal so ganz kurz angespielt haben, nochmal in ganzer Länge. Hello, No. Möglicherweise ist das ein Oscar für Daniel Brooks. Da wären wir uns ziemlich einig, hätte sie absolut verdient, diese hinreißende, kraftvolle, tolle Schauspielerin. Am 10. März könnte es passieren, dass sie Oscar bekommt als beste Nebendarstellerin in dem Film Die Farbe Lila. Hell no.
All my life I've had to fight. I had to fight my daddy, had to fight my brothers, my cousins, my uncles too. But I never, 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 never thought I'd have to fight. In my own house.
Hallo.
Hi.
Du hast mich von unten beobachtet. Ich nehme an, du bist in keiner Beziehung. Ich sehe dich immer nur allein. Sind das deine Eltern?
Ja. Sie sind gestorben. Da war ich noch nicht mal 12.
Und damit sind wir schon beim nächsten Film, All of Us Strangers. Ein Ausschnitt aus der sehr schönen deutschen Fassung. Sehr sensibel wurde dieser Film synchronisiert, muss man ja auch mal sagen. Ein Film von Andrew Haig, den wir, liebe Anke, hallo, hallo erstmal.
Hallo, lieber Knut.
Bestens kennen, denn er hat schon tolle Filme gemacht, hat uns auch immer wieder besucht im Berlinale Studio mit seinem Film Weekend von 2011, so lange ist es jetzt schon her, ist eben auch inzwischen ein Klassiker des queeren Kinos. Und der neue Film jetzt basiert auf einem japanischen Roman, Taichi Yamada, und erzählt von einem Drehbuchautoren, Adam, wir haben ihn gerade gehört, gespielt von Andrew Scott, den man ja bestens kennt, auch aus den Sherlock Holmes Filmen, also aus der Serie. Und der lebt in so einem leeren Hochhaus. Anke, damit sind wir schon mal einen ganz wichtigen Punkt dieses neuen Films. Also dieses Hochhaus ist ja fast sowas wie die dritte Hauptfigur. Es gibt dann noch den Freund, da kommen wir noch drauf. Es gibt eben Adam und dann dieses leerstehende Hochhaus.
Ja, das ist so, als würde dieser Drehbuchautor Adam in einer ganz eigenen Zeitkapsel wohnen, als hätte er sich so abgeschlossen von der Welt. Und dann steht auf einmal Harry vor seiner Tür und wir haben das ja schon ein bisschen so eben in dem Dialog gehört, das ist eher ein Draufgänger, der gibt ihm schnell zu verstehen, ich will Sex mit dir haben. Und irgendwann lässt sich Adam auch drauf ein und aus dieser erst so sexuell bestimmten Beziehung wird dann wirklich eine schöne Beziehung auf Vertrauen. Und dann geht es immer mehr um diese verstorbenen Eltern, über die er eben ein Drehbuch schreibt. Und was dann passiert, das ist eben doch sehr japanisch, weil wir das da ja immer haben, dass Realität und Fiktion oder Vorstellung so ineinander übergehen. Er hat eine Fotografie, Adam, von seinem Elternhaus. Und da fährt er hin. Und was ist? Er befindet sich auf einmal in einer Zeitschleife von 30 Jahren. Also als erwachsener Mann trifft er in diesem Haus auf seine Eltern kurz vor ihrem Autounfall tot. Ja,
also das ist Jamie Bell und Claire Foy. Die spielen diese Eltern, sind also faktisch so alt ungefähr wie er selber jetzt in dieser Zeit. Das fand ich auch so einen ganz merkwürdigen, surrealen Effekt. Also dass das Leben so eine Gleichzeitigkeit hat. Das ist ja keine, ja du sagst sehr zu Recht Zeitschleife, keine Zeitreise, sondern die sind eben da und er ist auch wieder da. Und sie leben jetzt in dieser Zeit sozusagen noch mal kurz zusammen. Und das ist ja alles nur möglich, dass er sich diesem Trauma stellt, dieser frühe Verlust der Eltern, weil er sich so sehr verliebt. Und damit kommen wir auf diese Liebesgeschichte. Es gibt in diesem Haus ja doch noch jemanden, nämlich einen geheimnisvollen jungen Mann, Harry, gespielt von Paul Mescal. Ich glaube, viele Menschen haben den sehr lieben gelernt in dem Film After Sun. Da war er fantastisch als der Vater. Der ist immer geheimnisvoll. Er bleibt es ja auch und öffnet sich nicht ganz. Und trotzdem, denke ich mir, ist das eine Liebe, die ungeheuer viel Kraft und Energie gibt.
Ja, und die aber auch den Diskussion oder einen Diskurs aufmacht, weil Harry bezeichnet sich ja als queer und Adam als schwul. Und damit sind wir ja vielleicht eigentlich bei so einem zentralen Thema des Films. Also man könnte ja sagen, was soll das alles, diese Zeitschleife? Warum muss Gegenwart auf die Vergangenheit treffen? Aber das macht hier Sinn, weil dieser Adam im Grunde ein Trauma mit sich trägt, nämlich dass er sich immer fremd in seinem Körper gefühlt hat, weil seine Eltern, ja, wenn er, das kommt dann raus, zum Beispiel, wenn er die Beine übereinander geschlagen hat, dann hat der Vater damals immer gesagt, ah, setz dich nicht so weibisch hin. Und die Mutter will jetzt natürlich von ihm wissen, ah, hast du denn jetzt eine Freundin, was ist mit Kindern? Er sagt dann schon, dass er schwul ist. Und das ist eben dann das Schöne wiederum, dass bei Harry, dass er wirklich so ein Auslöser ist, dass auf einmal Adam, der seinen Körper wie so ein Panzer getragen hat, sich jetzt so öffnet. Mhm. Also das ist auch so ein sehr schöner körperlicher Prozess, ja, den man dann verfolgen kann in diesem Film.
Und eben sehr sinnlich, fast hypnotisch, finde ich, die Liebesszenen zwischen diesen beiden haben ja sowas von einer Trance-Situation. Und das bringt mich zum Schluss, Anke, nochmal zur Erzählweise auch. Also wir haben ja irgendwie schon London, das ist ja London offensichtlich, aber dann dieses Hochhaus, es wirkt entrückt, merkwürdig, der Zeit entrückt. Und ich finde, dass das Begehren hier umgesetzt wird in diese merkwürdigen, surrealen und auch sehr faszinierenden anderen Bilder von London.
Ja, weil das natürlich dann auch so ein Zwischenraum ist, den sie sich erstmal erobern mit ihrer Sexualität. Und wenn sie diesen Raum, dieses Hochhaus, die Schlafzimmer für sich erobert haben, dann gehen sie ja auch nach London, gehen in die Clubs rein und tanzen, nehmen Drogen. Also sie erweitern quasi ihren Raum auf. Also da spielt London natürlich schon eine große Rolle, aber es ist eben auch das schwule London. Da kommen dann auch Erinnerungen hoch. Wie war es eben als junger Mann in London? Wie war es während AIDS? Also das schwingt da alles mit. Und dann ist es eben auch so toll gleitend erzählt, immer wenn er da mit der U-Bahn, mit der Subway zu den Eltern ins Vorhaus, also in diese Vorstadt fährt, als würde er da wieder ein anderes Land, einen anderen Raum Raum betreten. Und das ist alles, ja, ich kann es nur sagen, das ist fließend, wie du meintest. Das ist so, ja, man wird in so einen Sog, in so einen Strudel kommt man rein.
In einen ganz eigenen Kosmos geschaffen von Andrew Haig in dem Film All of Us Strangers. Ich danke dir, Anke.
Mehr als 20 Jahre gemeinsame Arbeit. Ich las ein Rezept und sie vollbrachte Wunder auf dem Feuer.
Wir verbringen eh schon viel mehr Zeit zusammen als die meisten Ehepaare.
Ich bitte Sie noch einmal, Eugenie. Heiraten wir.
Wie oft denken Sie, stellen Sie mir diese Frage wohl noch?
Im Film werden wir sehen, dass er sie recht oft stellt und dass er immer noch hofft, dass diese Hochzeit zustande kommt. Aber sie sind ein Traumpaar in der Küche. Der bekannte Gourmet Dodon Buffon und seine begnadete Köchin Eugenie sind beide in der Küche unschlagbar. Und das sieht man in dem Film so, dass einem ständig das Wasser im Mund zusammenläuft. Es ist eine Liebeserklärung an die Kunst des Kochens und des Schmorens und des Bratens und des Brutzelns im schönen alten Look eben des 19. Jahrhunderts. In dem Film geliebte Köchin, wir haben gesprochen, sowohl mit Juliette Binoche als auch mit dem Regisseur dieses Films, der ein Fachmann ist für sinnliches Kinoerzählen, nämlich Tran Anh Hung. Hören Sie gleich, was die zu sagen haben über das Kochen und über das Essen nach Dope Lemon, Streets of Your Town. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. So einen Film können wirklich nur die Franzosen drehen. Und die Begeisterung in Cannes im vergangenen Jahr im Wettbewerb war ja auch groß für Geliebte Köchin, so heißt der Film bei uns. Prominent besetzt mit Juliette Binoche und Benoît Magimel als Gastronom und sie als Köchin. Beide lieben die raffinierte Küche und gutes Essen und arbeiten seit 20 Jahren zusammen. Wir sind übrigens im 19. Jahrhundert, kurz bevor in Paris dann so die ersten Edelhotels aufmachen und die Haute Cuisine dann einsetzt. Es ist also ein Film, der durchaus so eine historische Nostalgie hat. Mich hat er sehr begeistert. Grüße erstmal ganz herzlich Jörg Taschmann, dem es ebenso geht, glaube ich zumindest. Ja. Hallo.
Ich grüße dich, Knut.
Es ist ein Film eines Mannes, der bestens bekannt geworden ist, ein vietnamesisch-französischer Regisseur, durch Der Duft der grünen Papaya. Damals gab es sogar eine Oscar-Nominierung für diesen Film. Und er nimmt uns jetzt also mit, schon allein am Anfang, man glaubt es überhaupt nicht, wenn man da zuschaut, wie da gekocht wird, Jörg, in diese kulinarische, sinnliche Welt, die längst vergangen ist. Du hast sowohl den Regisseur gesprochen, als auch Juliette Binoche. Wunderbar. Können wir also erstmal reden über diesen Film? Im Original ist es ja etwas anders, auch mit dem Titel, ne? Also da geht es ja eher um Dodon Buffon, der Napoleon der Gastronomie von Benoît Magimel gespielt. Bei uns beim Titel in Deutschland geht es dann eher so auf die Köchin. Schon interessant. Also die beiden Hauptfiguren sind natürlich verbunden durch die Liebe zum Essen, aber vor allem durch die Liebe zum Kochen.
Ja, und ich finde vor allem, man spürt sofort zu Beginn dieses Films gleich diese große Harmonie, dieses blinde Verständnis, wie sie sich da gegenseitig in der Küche zu Höchstleistungen antreiben. Die beiden kochen eigentlich immer für so einen Kreis sehr erlauchter und sehr wohlhabender Freunde, die dann ständig zu ihnen aufs Land zu Besuch kommen. Das ist so ein riesiges, schönes, schickes Anwesen. Und dieser Film beginnt dann mit so einer atemberaubenden 17 Minuten langen Kochszene, in der Eugenie und Dodin eben zusammen mit den Küchengehilfen ein ganzes Menü zubereiten. Und der Unterschied so zu anderen Kochfilmen in Anführungszeichen ist, da fängt es immer nur damit an und irgendwann kommt ein wunderschönes Produkt raus. Und hier siehst du eben wirklich, mit wie viel Mühe und Liebe man Essen zubereitet. Und du kannst da richtig zuschauen dabei.
Ja, es ist unglaublich übrigens noch dazu, wo wir eben in einer anderen Zeit noch sind. Also dieses offene Feuer, diese Töpfe, das Braten, das Backen, das Sieden, das macht eine solche Lust aufs Essen, Jörg, dass man also schon auch ein bisschen leidet, muss ich sagen. Nach diesen 17 Minuten hätte man das gern auf dem Tisch, was man da sieht, großartig gemacht. Nun hast du ja mit beiden gesprochen, also sowohl mit dem Regisseur als auch mit Juliette Binoche. Was haben denn die beiden für eine Beziehung zum Essen? Das interessiert mich jetzt sehr und natürlich vor allem zum Kochen.
Na, fangen wir mal mit dem Regisseur an, der, wie du es schon erwähnt hast, auch in Vietnam aufgewachsen ist. Und er erzählte mir davon, dass die Küche ein ganz besonderer Ort in seiner Kindheit war.
Je suis d'une famille d'ouvriers, mes parents sont ouvriers et donc...
Ich stamme ja aus einer Arbeiterfamilie. Meine Eltern sind Arbeiter und dort, wo ich lebte, war um mich herum alles sehr hässlich, die Häuser beispielsweise. Der einzige schöne Ort war die Küche meiner Mutter. Ich erinnere mich, wie sie vom Markt kam und Früchte, Gemüse und Blumen mit nach Hause brachte, dann alles so schön garnierte, beispielsweise lebende Garnelen. Brillen, die man in kleine, bunte Plastiktütchen steckt. All das beeinflusste meine Erziehung in Bezug auf Ästhetik. Also soweit der Regisseur Tran Anhung und Juliette Binoche, die ja so eine sehr offene Art hatte, so im Interview, das ist ja immer wieder sehr angenehm, mit ihr so zu reden, hat eine sehr pragmatische Einstellung zum Kochen. Also sie sagt, sie isst gerne und sie mag die Vielfalt ganz verschiedener Küchen. Und wie gern sie selber kocht, verrät sie uns auch.
J'aime et j'aime pas. J'aime cuisiner de temps en temps.
Einerseits liebe ich es zu kochen, andererseits auch nicht. Ich koche ab und zu gerne, wenn jemand eingeladen ist oder man für seine Kinder kocht. Und ich mag es nicht, wenn es so alltäglich wird, wenn Essen eher Nahrungsaufnahme ist und man daher kochen muss. Aber im Allgemeinen mag ich die Zutaten, alles, was man zum Kochen braucht. Ich schneide beispielsweise sehr gerne Gemüse und mache das dann sehr, sehr schnell. Und ich bin von Natur aus eine Feinschmeckerin.
Ja, in diesem Film spürt man ja die von dir bereits erwähnte Harmonie sehr bald. Also es ist übrigens kein Restaurant. Das hast du ja schon gesagt. Also man denkt am Anfang, vielleicht ist das irgendwie eine ganz tolle Gaststätte. Es ist ein Kochen für Freunde. Also das finde ich auch so schön, dieser Luxus, ne, den sie sich da gönnen. Und man spürt immer, die beiden verstehen sich richtig gut, Dodon und Eugénie. Das überträgt sich auch auf das Privatleben, wenn auch nicht so ganz direkt. Also vielleicht kannst du es mal schildern, dieses Verhältnis der beiden.
Na, die beiden leben auch in einer unkonventionellen Liebesbeziehung. Vor allem für die damalige Zeit. Sie hat in diesem Schloss ihr eigenes Zimmer und das will sie auch unbedingt behalten. Und sie schließt auch jede Nacht manchmal die Tür ab und manchmal auch nicht. Du da musst dann fast so ein bisschen betteln, lass doch mal heute Abend deine Tür auf. Aber er weiß nie, wann die Tür verschlossen ist. Und diese beiden respektieren einander, siezen sich übrigens auch privat, wie das übrigens auch in bürgerlichen Kreisen damals noch üblich war, auch noch in Ehen. Und die beiden sind eben auch nicht verheiratet, aber in gewisser Weise ein unkonventionelles Liebespaar. Und diese Ehe ist denen eigentlich auch nicht besonders wichtig. Und mehr wollen wir jetzt eigentlich auch nicht verraten, weil dann würde man schon zu weit gehen.
Das stimmt, aber man kann schon sagen, dass sie sich ihre Gefühle ja auch mitteilen über das Kochen. Also das fand ich auch so schön sinnlich. Der Umgang mit den Speisen ist immer auch eine Liebesbotschaft. Also das macht diesen Film auch so einzigartig. Neben der wunderbaren Juliette Binoche muss man natürlich auch Benoît Magimel erwähnen. Wie spielt er diese ja doch auch sehr besondere Rolle, die man sich auch erschließen muss beim Zuschauer? Man muss ja erstmal verstehen, was ist das überhaupt für ein Mann und was für eine Art von Kochen wird da zelebriert?
Na, da ich den Regisseur sprechen konnte, aber nicht Benoît Magimel selber, habe ich ihn gefragt, ob denn Magimel kocht. Und er sagte ja, der kocht sehr gerne und auch sehr viel. Und während er als Regisseur eben eigentlich gar nicht gekocht hat. Und bei Benoît Magimel, da sieht man, dass er irgendwie rundlicher geworden ist, stattlicher so in den letzten Jahren. Er hat ja auch mal früher einen Actionfilm mitgespielt. Ich weiß nicht, ob er das noch so könnte. Und ich habe ihn, glaube ich, noch nie in einer so liebenswerten und auch leidenschaftlichen Rolle als Mann gesehen wie in diesem Film. Und Juliette Binoche sprach dann im Interview für mich völlig überraschend auch davon, was sie mit Benoît Magimel auch privat besonders verbindet.
Benoît Magimel und ich, wir empfanden eine echte Freude, uns nach über 20 Jahren wiederzusehen. Wir spielten 1998 in dem Film Les Enfants du Siècle, das Liebesdrama von Venedig, zusammen. Wir haben ja eine gemeinsame Tochter, aber uns getrennt und danach nicht oft gesehen. Sich dann bei Filmdreharbeiten wieder so nahe zu kommen, hat mich sehr überrascht und auch gerührt. Dieser Film half uns wieder zu vertragen, uns wieder näher zu kommen und vor allem unserer Tochter ein schönes Geschenk zu machen.
Was für ein schöner Nebeneffekt, Jörg. Durchaus überraschend, das mal so zu hören. In diesem Film, und das ist wirklich das Besondere, spürt man Kochen und Essen. Ich persönlich stehe eher auf der Seite des Essens, gebe ich auch zu. Dieses sinnliche Vergnügen und einer im Prinzip doch überschaubaren Handlung. Wie hat dich oder hat dich dieser Film überzeugt?
Ja, auch wenn ich überrascht war, dass da eben wirklich sehr wenig Handlung ist, ne? Und es ist einfach mehr so ein Gefühl zum Fühlen, so zum Sinnieren, der den Bauch und die Sinne anspricht und lebt natürlich auch von diesem wunderbaren Spiel der beiden Hauptdarsteller. Da gibt's hin und wieder mal so kleine Längen, die aber nicht weiter ins Gewicht fallen, denn diese Entschleunigung insgesamt tut einem einfach sehr gut. Man kann sich einfach zurücklehnen, sollte allerdings nicht allzu hungrig sein. Mhm. Und dann verbringt man wirklich etwas mehr als 2 schöne Kinostunden.
Ich denke, dieser Film, Jörg, wird jetzt schon ein Klassiker sein des Kochkinos. Ist ein eigenes Genre, ohne Frage. Und der gehört unbedingt dazu, weil da ja auch Dinge gekocht werden und gebacken werden, die man sofort essen will. Also ich fand zum Beispiel diese Geschichte, wenn die damit so einen Blätterteig in ist wohl Eis, das trotzdem dann im Ofen backen und das funktioniert trotzdem, das Eis schmilzt nicht. Das hat mich völlig umgehauen. Ist ein besonders erotischer Akt übrigens. Diese Nachspeise ist es ja, glaube ich. Also alles sehr faszinierend. Jörg, sag uns noch mal den Originaltitel.
Ja, im Original heißt dieser Film ja La Passion de Dodin Buffon, also wörtlich übersetzt die Leidenschaft von Dodin Buffon.
Bei uns ist es die geliebte Köchin, damit steht Juliette Binoche bei uns im Mittelpunkt, sehr zurecht, wie ich finde. Danke dir ganz herzlich, jetzt also bei uns im Kino zu sehen, die geliebte Köchin.
Danke Knut, tschüss.
Besuch bei uns hier. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Sie hat in vielen Inszenierungen im BE schon wichtige Rollen gespielt und spielt sie nach wie vor. Gehört dort zum Ensemble, also Fabian zum Beispiel, der Kreidekreis, diese wunderbare Inszenierung von Michael Thalheimer. Aber nicht zu vergessen natürlich It's Britney, Bitch. Dieses sensationelle Stück. Zusammen mit Lena Brasch hast du ihm auch den Text verfasst und spielst da ja ein ganz anderes Bild dieser Frau. Eine ganz andere Vision auch von Weiblichkeit und Emanzipationsgeschichte ist es auch. Ist aber auch zu sehen in verschiedenen Fernsehproduktionen, ganz Reihe sogar schon, aber ich glaube, so bei Film und Fernsehen geht es jetzt erst so richtig los. Das Gefühl habe ich jeweils und grüße ganz herzlich Sina Martin. Schön, dass du da bist. Hallo,
hallo. Hallo, Knut.
Einer der Gründe ist tatsächlich ein großer Kinofilm, den ein Regisseur gemacht hat, der ganz um die Ecke wohnt, hier natürlich auch studiert hat in Babelsberg, nämlich Andreas Dresen. Und das ist ein Film, der wird auf der Berlinale laufen im Wettbewerb. Du spielst da eine wichtige Rolle und der Film heißt dann In Liebe, eure Hilde, erzählt von Hilde Koppi. Und ich wüsste erstmal gern, als du die Nachricht gehört hast, also ihr seid auf der Berlinale mit diesem Film. Wie war das dann?
Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Hätte ich mir nicht erträumen lassen können, mal im Wettbewerb der Berlinale mit einem Film zu laufen und dann auch noch mit einem Film von Andreas Dresen. Also ja, ich freue mich immer noch wahnsinnig.
Eure erste Zusammenarbeit gewesen,
ja.
Ich, ne, das ja mitgespielt. Und das ist jetzt die Geschichte eben von Hilde Koppi, die, das merke ich immer wieder, im Osten durchaus sehr bekannt ist. Also bei uns hießen viele Schulen so, ihr Sohn lebt ja immer noch, den sie Gefängnis bekommen hat, Kindergärten. Also sie war sehr bekannt, kam aus dem kommunistischen Widerstand. Im Westen ist das anders. Du bist in Köln geboren.
Genau, in Norddeutschland aufgewachsen und ich hatte gar keine Ahnung von der Geschichte. Ich habe darüber noch nie etwas gehört.
Lief Lisa Fries spielt sie. Wen spielst du?
Ich spiele Liberta Schulze-Beusen, auch ein Mitglied dieser Widerstandsgruppe, die später Rote Kapelle genannt wurde. Und ja, es ist eine Frau aus einem wirklich reichen Hintergrund, war selbst Mitglied der NSDAP, ist 37 ausgetreten, war zusammen verheiratet mit Harro Schulze-Beusen und die haben dann zusammen angefangen, in dieser Widerstandsgruppe tätig zu werden. Sie selbst hat im Reichspropagandaministerium gearbeitet und dort Fotos gesammelt von den Kriegsverbrechen an der Ostfront und die nach außen getragen.
Also es ist ein tolles weibliches Ensemble. Lena Ozentowski ist noch dabei, Fritzi Haberland und Lisa Wagner. Also ganz, ganz tolle Frauen. Wie war das für dich, also auch in so einem Ensemble jetzt eine historische Zeit zu gestalten? Ich weiß gar nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Im Theater schon, aber im Film vielleicht noch nicht.
Vorher hatte ich noch nicht historisch gearbeitet. Das war eine tolle Erfahrung. Also ich habe mir vorher natürlich sämtliches Material angeguckt, obwohl ich auch wirklich sagen muss, so viel gibt es gar nicht. Also es gibt irgendwie so 3-4 Dokumentationen, aber eine Menge Bücher, vor allen Dingen über die Ehe von Libertas und Harro Schulze-Beusen, weil die doch auch eine sehr unkonventionelle Ehe für die Zeit geführt haben. Und das war toll in diesem Ensemble von diesen sehr, sehr tollen Schauspielern zu arbeiten und dann in Zusammenhang mit Andreas, ja.
Und wie war so die Arbeitsweise von ihm? Es kann halt sehr verschieden sein. Wir zeigen bis heute, was für ein schöner Zufall, heute Abend um 19.30 Uhr, kleine Werbung noch. Es gibt wohl noch ein paar Restkarten mit Uschi Werner, die du auch gut kennst, Ursula Werner, die wunderbare Schauspielerin, Wolke 9. Im Rahmen der Andreas Dresen, Retrospektive, Ausstellung im Filmmuseum Potsdam, wo du auch schon warst. Jedenfalls wird der Film gezeigt. Vorher um 19.30 Uhr kann ich mich mit ihr unterhalten über diesen mutigen, tollen Film. Ja, das super. Ist ein improvisierter Film. Da gab es kein Drehbuch. Hier ist es anders. Leila Stieler, also arbeitet vielleicht dann Dresen auch natürlich anders, wenn er ein richtiges, ausgeschriebenes Drehbuch hat. Wie war das?
Ich weiß natürlich nicht, wie er arbeitet, wenn er improvisiert. Aber also Leila schreibt so genau und so unglaublich, dass man bei Leila hatte ich wirklich das Gefühl, jedes Wort genauso wie sie es geschrieben hat, also keine Wortumstellung, keine Fösel, sondern genauso wie Leila es geschrieben hat, ist es perfekt. Und wir haben einige Proben vorher gehabt und am Set war es so, dass wir eigentlich immer erst zusammen alle geprobt haben und gemeinsam auf die Suche gegangen sind. Also ein wunderschönes Arbeiten und dann haben wir uns angeguckt und uns überlegt, was wir besser machen können, alle miteinander, auch zusammen mit der Kamerafrau Judith und
Judith Kaufmann.
Und dann haben wir irgendwann eine ja, Version von der Szene gefunden und haben angefangen, sie zu drehen. Also wirklich ein, finde ich, wahnsinnig schönes Arbeiten, weil es immer eine Suche ist. Wir haben immer die Szene gesucht, bis wir sie gefunden haben.
Geschichte aus einer bedrückenden Zeit, ein Film, der sicherlich für viele auch große Gefühle sorgen wird, wenn man das Schicksal dieser Frau sich nochmal vor Augen führt, um die es ja da geht. Ich frage mich dann bei dem Unterschied von Theater, du kommst schon vom Theater, ich würde sagen, Theater ist deine Heimat.
Ja.
Theater und Film, weil du gerade sagst, wir haben nur geprobt und geredet. Im Theater ist es doch ein ganz anderer Prozess, viel länger, viel kollektiver, viel intensiver vielleicht auch. Ist das für dich dann auch immer eine Umstellung, beim Film doch relativ schnell funktionieren zu müssen?
Am Anfang war es eine große Umstellung. Mittlerweile ist es so, dass ich bereite diese Filme auch immer mit jemandem vor, meistens mit meiner guten Freundin und mittlerweile eine Art Coach, Laura Dabelstein, mit der bereite ich immer Filme vor, weil ich diese Proben und diese lange Beschäftigung, dass diese Stoffe wirklich auch in den Körper kommen, das finde ich sehr wichtig, und das ist im Theater durch die Probenzeit gegeben, 6 Wochen, dann eine Premiere, und im Film, für mich ist immer zu jedem Drehtag, fühlt sich an, als würde ich zu einer Premiere gehen, und dementsprechend versuche ich mir davor eine bestmögliche Probenzeit zu legen.
Ja, zumal ja viele Schauspieler und Schauspielerinnen mir oft sagen so, komm mal nicht zur Premiere, die Arbeit geht weiter nach der Premiere.
Ja, ist auch so, ja.
Man arbeitet weiter, man lebt mit der Figur. Bei euch war ich bei der Premiere, also bei It's Britney, Bitch, und es war toll. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es ein Fehler war, da hinzukommen. Sehr intensiv, wunderbares Bild auch dieser Frau. Ihr habt sie ja mal versucht einzuladen. Hat sie irgendwann reagiert?
Britney's Nee, bisher hat sie noch nicht reagiert. Ich glaube auch nicht, dass es passieren wird, aber wir haben es probiert.
Sie sollte es mal machen, weil ich glaube, wenn sie mitbekommt, wie er das erzählt, dann ist das ja eine Würdigung auch. Ein Ernstnehmen, endlich mal ein Ernstnehmen dieser Frau. Und da hast du ihm auch mitgeschrieben, du spielst sie dann auch. Ist das so etwas, was für dich dann auch in Zukunft so interessant sein könnte? Also weiter auch selber Projekte zu entwickeln, vielleicht sogar auch mal selber zu inszenieren?
Also das Entwickeln auf jeden Fall. Bei Britney war es so, dass Lena Brasch hat geschrieben, Laura Dabelstein hat geschrieben, Fikri Anil Altıntaş und Miriam Davutwandi und ich habe sozusagen das mit Lena entwickelt, und dann haben wir diese Autorinnen gefragt, ob sie für uns schreiben.
Ach so, war das,
und genau. Autoren. Und und jetzt und dieses Entwickeln und Stoffe und Ideen in Umlauf bringen und dazu einen Partner zu finden, das ist schon etwas, was mich sehr interessiert.
Und sehr interessant ist auch der Film, den du dann gemacht hast, der auf Amazon Prime zu sehen ist. Trunk Locked In. Wahrscheinlich deine erste Arbeit bisher in den vielen anderen interessanten Sachen, über die wir auch gleich reden. Bei uns zu Gast ist Sina Martens. Wir reden über Film, aber auch über Theater. Warum nicht auch in der Filmsendung? Aber eins interessiert mich übrigens auch noch biografisch. Du hast ja gesagt, bist in Köln geboren, in Norddeutschland aufgewachsen, hast dich aber auch entschieden, in Leipzig zu studieren. Und zwar auch jetzt nicht einfach nur Schauspiel, sondern Musik und Theater an der Felix Mendelssohn Bartholdy. Geht das ja beides zusammen? War dir von vornherein klar, du willst vielleicht auch mal singen und in Musicals auftreten, was, glaube ich, noch nicht passiert ist?
Also, Musicals tatsächlich war nie so meine Leidenschaft, aber so der Ausdruck übers Singen ist einfach etwas, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Wo ich total froh war, dass man das an dieser Hochschule noch so mitgelernt hat.
Ja. Aber etwas, was noch genutzt werden kann, noch ein vergrabener Schatz quasi.
Also ich wohne ja auch mit dem Musiker zusammen, mit Philipp Timm von Apparat, und wir waren auch schon zusammen im Studio, also ja, mal schauen, was da noch kommt.
Du, nicht immer spiele ich die Single dann von dir, wäre doch super. Jetzt aber zu diesem wirklich irren Film Trunk Locked In. Es gab natürlich so eine Konstruktion schon, ich kann mich erinnern, ne? Jemand liegt im Sarg und hat sein Handy dabei und versucht da mal rauszutelefonieren. Die Grundidee ist hier ähnlich, vielleicht kannst du sie erstmal schildern, was ist passiert?
Marlina ist eine junge Frau, die gerade auf eine große Backpacking-Tour unterwegs ist mit ihrem Freund und an einer Raststätte entführt wird und ohne Erinnerung aufwacht und im letzten Moment noch schafft, bevor der Kofferraum geschlossen wird, ihr Handy aus einem Müllsack zu holen und das dann ihr einziges Mittel ist, um nach draußen zu kommunizieren.
Ja, und das tut sie natürlich unentwegt. Immer mit dem Gefühl, was man ja auch kennt, so am Abend, wenn ich vergessen habe, mein Ladegerät mitzunehmen oder eine Powerbank. Es wird immer weniger.
Ja, das kenne ich auch sehr gut.
Es wird immer weniger. Jeder kann das nachvollziehen. Hier ist es ja wahrscheinlich lebensentscheidend. Ein Film, was ich sehr reizvoll finde, der wirklich Genre bedient, was bei uns ja leider viel zu selten passiert im deutschen Kino.
Ja, finde ich auch.
Marc Schiesser hat ihn gemacht. Also als du das Drehbuch bekommen hast und dir war klar, im Wesentlichen wirst du eingesperrt mit diesem Truck da irgendwie unterwegs sein. Wie war das?
Also erstmal dachte ich, das ist vollkommen verrückt und ich wusste auch nicht, wie das funktionieren kann, aber es hat mich wahnsinnig gereizt, weil es ja fast wie so ein Kammerspiel ist und eine sehr interessante psychologische Kurve hat und herauszufinden, was da so möglich ist, damit es kein Brei aus Todesangst wird, sondern wo man fast eine Form von Humor entwickeln kann oder wo es Hoffnung gibt, wo es absolute Verzweiflung gibt. Das hat mich sehr interessiert, das herauszufinden.
Und ich finde auch wichtig für den Film, was du gerade sagst, sie hatte auch eine Persönlichkeit. Also man versteht ihren Charakter und wenn schon offenbar auch ein sehr starker Charakter. Sie gibt nicht schnell auf, was ich vielleicht tun würde, wenn wir sagen, oh, egal, sondern war es eben so. Sie kämpft. Also insofern konntest du auch in dieser doch sehr merkwürdigen Situation eine Figur erzählen?
Ja, vor allen Dingen ist es für mich eine Figur gewesen oder generell der Film ist für mich eine Befreiungsgeschichte auf mehreren Ebenen. Also es geht nicht nur um die Befreiungsgeschichte aus dem Kofferraum, sondern es geht auch um die Befreiungsgeschichte einer Frau, die in den oder in der Situation bemerkt, in wie vielen Abhängigkeitsverhältnissen sie eigentlich gefangen ist. Und das, das hat mich sehr interessiert, dass es einmal diese äußerliche Befreiungsgeschichte gibt. Und aber auch einmal eine innere, wo eine große Entwicklung bei ihr passiert.
Und das alles auf engstem, wirklich allerengstem Raum. Du hast es schon angedeutet, also es gibt auch andere Figuren. Du bist schon im Mittelpunkt, du bist ständig zu sehen, aber es gibt noch andere Figuren. Eine hört man, glaube ich, nur. Das habe ich mich gefragt, die wunderbare Luise Helm war auch schon bei uns. Das ist die, die man anruft, ne?
Genau, das ist die Polizistin, Elisa Kühne.
Ja, die also ja auch eine wichtige Funktion hat, fast eine Regisseurin dann irgendwie ist, weil sie ja versuchen muss, die Dinge da irgendwie in die richtige Bahn zu werfen. Wie ist das jetzt bei diesen Dreharbeiten? Also es musste die Hölle gewesen sein. Ständig in diesem winzigen Kasten da.
Es war schon sehr anstrengend. Also ich musste mich schon relativ gut körperlich und auch psychisch vorbereiten, weil der Kofferraum ist originalgetreu. Also der ist wirklich klein und man lag da also schon so 10 Stunden oder ich lag da 10 Stunden am Tag ziemlich zusammengefercht. Und das Tolle war, dass ich hatte ein In-Ear und jetzt Luise und auch die anderen waren sozusagen immer, wenn die Szenen dran war, wo ich telefoniert habe, waren am Set in einer Tonkabine, so dass wir wirklich miteinander spielen konnten und auch ausprobieren konnten und auch zum Teil improvisieren konnten. Das war sehr schön. Das ist nicht normalerweise oder oft werden Telefonate ja dann eingelesen und nachsynchronisiert und das war in dem Fall anders.
Und wenn du den Film heute siehst, also er lief ja auch zum Beispiel in Festivals in Köln, deiner Heimatstadt, da hatte er die Premiere. Wie geht's dir denn so, wenn du das siehst? Also da empfindest du das alles normal? Guckst du lieber weg? Ist ja auch schwer verletzt, muss man auch sagen. Das kann man auch schon sagen, ne? Dass da also auch noch viel Blut fließt und so.
Also einfach finde ich das nie, Filme zu schauen, die man selber gemacht hat. Das ist für mich ganz komisch, weil im Theater ist es ja so, dass ich mich nicht selber sehe und wenn ich eine Vorstellung gespielt habe und denke, ach, da würde ich gerne mal was anderes ausprobieren, dann mache ich es in der nächsten Vorstellung anders. Und ich weiß noch, bei meinem ersten Film, da saß ich im Kino und fand es ganz unnatürlich, weil ich so eingreifen wollte und so das nochmal anders spielen wollte. Deswegen ist es, ich finde es ganz komisch, sich selber anzuschauen. Und jetzt bei dem Trunk Locked In war das aber auch sehr schön, weil wir so viel Arbeit da reingesteckt haben und weil es eine sehr anstrengende Zeit war und das, als der dann so fertig war, war das schon auch wie so, jetzt darf er raus, jetzt können den anderen Menschen gucken und das hat also so ein bisschen zwiegespalten, dieser Moment.
Aber ich finde, andererseits ist es ja auch ein Geschenk für eine Schauspielerin oder für einen Schauspieler, sowas machen zu können, also wirklich alles zu zeigen, alles zu geben, da kannst du nicht zurückhalten, in keiner Hinsicht, ständig auch Großaufnahmen, es gehen ja nur Großaufnahmen, was anderes kann man nicht machen, ne? Das muss immer präsent sein. Ne?
Ja, also ich war auch sehr, oder ich bin sehr, sehr dankbar darüber, ich wusste, ich komme, also ich muss mich in diesem Film absolut verletzbar machen. Ich kann nur alles geben. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und das ist natürlich eine wahnsinnig schöne Möglichkeit.
Sina, verrat uns noch, jetzt haben wir so viel über Projekte geredet, eine ganze Menge, wie es jetzt weitergeht. Also wir haben erst an den Berlinale-Film, ganz klar. Und das wird ein großes, aufregendes Ereignis. Aber was gibt es für andere spannende Projekte? Ich glaube, im Theater habt ihr eine tolle Idee.
Ja, ich entwickle ein neues Stück mit Lena Brasch zusammen. Und zwar wird es Spielerfrauen heißen und wird am 9. Mai Premiere haben, also kurz vor der EM. Und da beschäftigen wir uns unter anderem mit toxischen Beziehungen, mit öffentlichen Beziehungen, mit dem Unterschied zwischen Frauen- und Männerfußball und auch mit Fußball an sich. Ich meine, wir haben ja gerade viele Fanproteste und die haben ja einen guten Grund.
Also super Idee, finde ich, dass da noch keiner drauf gekommen ist, muss ich sagen. Sina, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du bei uns warst. Vielleicht kommst du heute Abend ja vorbei.
Ja, vielleicht.
Das Gespräch an und natürlich dann den Film 19:30 im Filmmuseum. Aber ansonsten natürlich, wir warten auf die Premiere. Nächste Woche geht's los bei der Berlinale. Und natürlich weiter das Stück über Britney Spears ist zu sehen und als Prime-Video im Trunk Locked In mit Sina Martens. Danke dir.
Danke dir. Ciao.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Ich bin jetzt mal wieder im Büro des Direktors der Deutschen Kinemathek. 60 Jahre haben wir intensiv gefeiert und viel darüber berichtet. Heute ist der schöne Anlass die Berlinale, die ja in wenigen Tagen beginnt. Und ich habe immer, wenn ich hierher komme, in deinem Büro so ein melancholisches Gefühl, weil ich denke, jetzt ist bald Schluss hier am Potsdamer Platz. Bald wird dicht gemacht, das Kino wird dicht gemacht, das Museum wird dicht gemacht, die Kinemathek zieht um. Ganz so eilig ist es noch nicht, aber das können wir uns alles erklären lassen. Und natürlich können wir reden über die Retrospektive in diesem Jahr mit Rainer Rotha. Hallo, schön, dass ich mal wieder bei dir sein darf.
Ja, freut mich auch.
Bevor wir über das reden, was ihr anbietet bei dieser Berlinale, was eben als wichtiger Bestandteil wieder stattfindet, nämlich die Retrospektive, klär uns doch jetzt mal wirklich auf. Also ich habe immer hier am Potsdamer Platz sowieso das Gefühl von totaler Auflösung, Melancholie und Trauer. Wie lange wird es noch dauern? Wie lange können die Leute hier im Filmmuseum am Potsdamer Platz die Schätze sehen? Nicht zuletzt die wunderbare Marlene Dietrich-Sammlung. Also wie lange geht das noch?
Also es geht schon noch eine Zeit. Das ist richtig, es ist eine Baustelle und es verändert sich viel. Das macht es vielleicht auch ein bisschen einfacher dann mit der Perspektive, wir gehen woanders hin, weil es hier auch einen ganz anderen Potsdamer Platz geben wird, muss man auch sagen. Trotzdem schade nach so 25 Jahren, aber wir spielen noch bis zum 31. Oktober, dann schließen wir das Museum. Aber ich meine, das sind noch ein paar Tage, wir werden so bei der Berlinale mit einer Art Countdown starten und dann sagen, jetzt habt ihr noch so und so viele Tage Zeit, die wunderbare ständige Ausstellung euch anzuschauen und ihr könnt euch auch noch Archivistas angucken und die anderen Angebote wahrnehmen. Natürlich Bibliothek und all das auch.
Also es läuft der Countdown, Sie haben es gehört, bis Oktober sollte man die Chance nochmal nutzen, herzukommen. Aber ich muss die Frage auch nochmal stellen, Rainer, weil viele Leute es wahrscheinlich auch noch nicht richtig verstehen. Warum eigentlich? Also das war ja eine schöne Konstruktion, die wir vor 25 Jahren hier alle gefeiert haben. Filmhaus mit DFB, mit Kino, mit Museum am Potsdamer Platz in der Nähe der Berlinale. Was ist da schiefgegangen? Also hat die Politik das verschlafen oder was ist passiert?
Ich glaube nicht, dass die Politik das verschlafen hat. Das war halt ein Mietvertrag, der damals war es ja auch noch Sony selber, die hier in dem Center waren. Das hat sich ja mehrfach mittlerweile geändert. Die brauchten einen Ankermieter, nennt man das. Also jemand, eine Institution oder mehrere Institutionen, die für eine sichere Mieteinnahme stand. Weil am Anfang war der Potsdamer Platz eben nicht so hot, wie er das dann später geworden ist. Und insofern war das eine gute Idee, diesen Mietvertrag über 25 Jahre für die DFB, Arsenal und uns abzuschließen. In der Hoffnung, dass dann nach 25 Jahren die Situation so ist, dass man da bleibt. Aber das hat sich geändert. Also die Renditeerwartungen des jetzigen Eigentümers sind andere. Die können Kulturinstitutionen überhaupt nicht realisieren. Da zahlt man einen gewissen Preis an den Kapitalismus. Das muss man eben auch dann hinnehmen. Und insofern sagen wir, wir haben hier jetzt 24 plus wunderbare Jahre gehabt. Es war ein Traum, der sich hier erfüllt hat für die Kinemathek. 63 hat unser Gründungsdirektor Gerhard Lamprecht gesagt, und bald sehen Sie unsere Ausstellungen im Museum. Das hat dann eben doch länger gedauert. Aber die Perspektive, jetzt in das E-Werk zu gehen, dort zu arbeiten, möglichst viele Angebote zu haben, Pop-up-Ausstellungen zu haben, die ist für uns und da kann ich jetzt, glaube ich, für alle Kolleginnen und Kollegen sprechen, schon auch wunderbar. Wir haben eine Zeit vor uns, bevor das neue Filmhaus dann auf dem Parkplatz Gropiusbau gebaut wird. Aber im E-Werk haben wir eine ziemlich coole Location.
Das Arsenal zieht in Silent Green. Auch das wird dauern. Wir werden vorher auch so verschiedene Orte haben, wo sie so auftauchen mit ihren Filmen, verschiedenen Kinos. Aber wie wird sich das entwickeln? Mal ein paar Worte genauer auch zum E-Werk.
Also da gibt es eine große Halle. Die große Halle ist neben anderen öffentlich zugänglichen Bereichen, vor allem der Bibliothek und den Sammlungen, die in anderen Stockwerken untergebracht ist. Das ist der große Ort für das Publikum, das da hinkommt. Einige kennen das ja wahrscheinlich noch, entweder weil sie bei der Fashion Week waren oder in den 90er Jahren im Techno-Club waren oder bei Veranstaltungen. Das ist eine tolle Location und die kann man sehr unterschiedlich bespielen. Das werden wir auch tun mit Veranstaltungen, Konferenzen. Wir werden die Mediathek Fernsehen da haben. Wir werden dort Sichtungsmöglichkeiten auf eine ganz interessante Art und Weise für unseren Filmbestand haben. Wir werden viel auch Vermittlungsarbeit machen. Und natürlich sind wir jetzt in den Planungen, was können wir alles realisieren? Das ist auch eine Wette auf die Zukunft, weil der Etat für 2025, den kennen wir ja noch nicht. Insofern gehen wir davon aus, ja, ab vielleicht Februar 2025 sind wir für die Öffentlichkeit offen und wir bereiten Überraschungen vor. Also mehr kann ich jetzt nicht sagen, aber ich hoffe, die kommen gut an.
Also E-Werk hier vorne an der Leipziger Straße, dieser völlig verrückte, ja irgendwie auch expressionistische, faszinierende Bau, ja, ne? Kann man schon sagen. Du sagst also, so ganz klar ist ja noch nicht, was man 25 planen kann und dann wird auf jeden Fall erstmal überhaupt eröffnet. Was passiert denn in der Zeit bis dahin? Wenn hier Oktober zu ist, dann könnt ihr nicht alle Dauerurlaub machen.
Naja, also ich meine, 3 Monate zu schließen für ein Museum, das umzieht, ist also jetzt rekordverdächtig kurz, muss man sagen, weil natürlich müssen alle Objekte, die hier in der ständigen Ausstellung sind, versorgt werden. Die müssen in unser Depot kommen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass alle Büros umziehen. Das ist jetzt die kleinste Angelegenheit, aber die Umzüge auch der Sammlungen, die ja zum Teil hier sind und dann am E-Werk auch wieder oder im Mauerstraße wieder zugänglich sein werden, das alles solide vorzubereiten, zugleich dann auch die Planungen schon für das Programm zu vollenden. Da sind 3 Monate Übergangszeit nicht so viel. Also ich kenne Institutionen, die sind umgezogen und haben dann 2 Jahre zugemacht.
Dann wünsche ich viel Erfolg natürlich beim Kistenpacken, beim Planen, beim Umziehen. Aber ich sag's nochmal, bis Oktober dieses Jahres können Sie hingehen. Der Countdown läuft. Nutzen Sie die Chance natürlich trotzdem in diesen schön angestammten Räumen dann diese Sammlung zu sehen. Der Deutschen Kinemathek hier im Filmmuseum beziehungsweise im Museum für Film und Fernsehen am Potsdamer Platz. Wir reden dann auch gleich weiter, nämlich jetzt über die aktuelle Retrospektive, die ja dann auch in der nächsten Woche beginnt. Ich rede mit Dr. Rainer Rother. Er ist der Chef der Deutschen Kinemathek und damit eben auch des Museums für Film und Fernsehen hier am Potsdamer Platz. Wir sitzen in seinem Büro, schauen auch rüber zum Potsdamer Platz, also dort, wo die Berlinale dann am kommenden Donnerstag beginnt, mit Wettbewerb, mit allem, was dazugehört, mit den wichtigen Nebenreihen. Und dazu traditionell gehört auch die Retrospektive. Gerade in einer Stadt, die selbst so viel Filmgeschichte geschrieben hat wie Berlin, unbedingt gehört das dazu. Im vergangenen Jahr gab es ja das schöne Motto für die Retrospektive. Ich darf das hier mal vorlesen, was ich mir nie merken konnte. Young at Heart, Coming of Age at the Movies, das waren also Filme übers Coming of Age, übers Erwachsenwerden. In diesem Jahr ist das Motto, glaube ich, etwas einfacher.
Ja, diesmal ist es einfacher, das andere Kino aus dem Archiv der Deutschen Kinemathek. Es ist ja klar, alle haben es ja mitbekommen, die Berlinale war gerade jetzt auch in der Vorbereitungsphase für die verschiedenen Sektionen in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Sie wussten nicht genau, wie das... Die Retrospektive hat immer eine längere Vorbereitungszeit, weil wir ja die Filme nicht einfach eingereicht bekommen, sondern aktiv nach ihnen suchen und kuratieren. Und insofern war klar, wir müssen dieser finanziell schwierigen Situation Tribut zollen und wir brauchen zugleich ein Programm, das mit Untertiteln versehen ist, weil auch klar war, Untertitelungskosten werden wir uns nicht richtig leisten können. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind der bundesweit größte Verleih. Wir haben über 20.000 Filme im Verleih, von denen etwa 17.000 DEFA sind, aber 5.000 sind dann eben auch aus dem Altbestand der Kinemathek. Das ist auch international, aber im Wesentlichen eben deutsches Kino. Und es ist deutsches Kino mit einem bestimmten Schwerpunkt. Wir haben in unserem Verleih natürlich nicht die Blockbuster, sondern das, was in Berlin und in Hamburg und in München, in anderen Communities, in Szenen entstanden ist. Das heißt, wir sind stark im unabhängigen Film, im experimentellen Film, im dokumentarischen Film, in dem, was die Hamburger Filmkooperative in den 60er Jahren anderes Kino genannt hat. Und da sind wir dann mit unseren Kolleginnen aus dem Filmarchiv auf die Suche gegangen und haben wunderbare Schätze gefunden in unserem Archiv.
Also das andere Kino, der andere Blick, das andere Experimentieren auch mit Filmen. Jetzt ist ja oft so, Rainer, dass wenn man so klassische Experimentalfilme sieht, sind die in die Jahre gekommen. Was damals revolutionär war, ist heute absolute Gewohnheit. Ich kann mir auch vorstellen, bei so einer Retrospektive wie bei euch, könnte so ein Effekt eintreten.
Ja, wir haben eben die Experimentalfilme tatsächlich nicht ins Programm genommen, weil die auch einen anderen Background eigentlich, sondern wir haben bis auf wenige kurze, abendfüllende Filme genommen und das bedeutet, es sind entweder narrative Formen oder es sind dokumentarische Formen. Aber wenn man dann an einen Film, einen inszenierten Film, der aber sehr dokumentarisch daherkommt, von Helke Sander denkt, Die Deutschen und ihre Männer, das ist die Geschichte einer Österreicherin, die sich einen Mann sucht und die sucht ihren Mann im alten parlamentarischen Bonn und interviewt Politiker. Und das ist so erhellend, wie die Situation der Bundesrepublik der damaligen Zeit war. Oder wenn man an Herzsprung denkt von Helke Misselwitz, der ist ja entstanden in einer Zeit, als die DEFA eine neue Geschäftsführung hatte und plötzlich war möglich, was nie möglich gewesen wäre in der alten DEFA. Man konnte viel versuchen und sie macht einen Film in Brandenburg über die Situation der Nachwendezeit gegen Rassismus und versucht und experimentiert, wenn man das Narrative anschaut, viel, ein wunderbarer Film. Und wir hoffen, dass viele Filme, die wir hier zeigen, Wiederentdeckungen werden.
Und sie konnte endlich auch mal einen Spielfilm machen. Also sie hat wunderbare, großartige Dokumentarfilme gemacht, auch klar. Aber Spielfilm war immer eine Sehnsucht und das konnte sie sich dann nach der Wende erfüllen. Das heißt also, Rainer, schon diese beiden Beispiele zeigen ja vielleicht auch, dass das so Filme an Knackpunkten sind, bei Umbrüchen, wo plötzlich eben etwas Neues möglich wird.
Ja, unser Eröffnungsfilm zum Beispiel ist Tobi von Hans-Jürgen Polan. Das ist scheinbar das Porträt eines Jazzmusikers, der das Angebot bekommen hat, jetzt auf Schlagertournee zu gehen und ordentlich Geld zu verdienen. Und der ist so wunderbar dokumentarisch und vom Jazz inspiriert. Er improvisiert eben auch Poland und gibt damit eine ganz bestimmte Stimmung. Und das ist, glaube ich, bei vielen dieser Filme das Entscheidende, das Atmosphärische. Dass sie sich auch die Zeit nehmen, die Lebensumstände der Realität in die Filme einfließen zu lassen. Es sind wirklich Filme, die auch die kritischen Seiten der Realität in der Bundesrepublik und in der DDR, in der zu Ende gehenden DDR ins Auge fassen.
Also auch eine wichtige Umbruchszeit dann für uns alle natürlich. Rainer, noch ein letztes Wort. Es gehört natürlich, wenn es möglich ist, bei der Retrospektive dazu, dass man auch mit Leuten reden kann, dass man Gespräche führt. Du hast schon einige Filmemacherinnen genannt, wo das durchaus möglich wäre. Also wie sieht euer Programm dann aus in diesem Jahr?
Also wir werden viele Gäste haben. Ich denke, wir sind so zwischen, also um die 12 bis 15 Vorführungen, wo tatsächlich auch die Filmemacherinnen und Filmemacher da sind. Das ist wunderbar. Also es ist für mich auch immer eine schöne Situation. Wir hatten das ja bei Selbstbestimmt, als wir Regisseurinnen ins Zentrum gesetzt haben. Es war aber auch im letzten Jahr schon so. Und das kommt beim Publikum sehr, sehr gut an, muss ich sagen, weil das sind eben auch interessante Dinge, die da vermittelt werden über das Filmemachen und wie schwierig es manchmal auch war, diese Filme zu realisieren. Also die Filme laufen diesmal im Haus der Kulturen der Welt, da haben wir unseren Stummfilm-Event, dann im Kubix, im International und in der Akademie der Künste.
Also es ist, wenn ich richtig verstehe, in diesem Jahr auch ein Blick in die eigenen Archive, die eigenen Schätze werden gehoben, gerade jetzt auch in eurer Umbruchszeit dann ein sehr schönes Motto, finde ich, das andere Kino präsentiert in der Retrospektive dieser Berlinale, kuratiert eben von der Deutschen Kinemathek von Rainer Rother. Herzlichen Dank und natürlich uns allen eine schöne Berlinale.
Danke dir auch. Radio.